Wir haben nicht das darmassoziierte Immunsystem im Nasenrachenbereich, aber eben auch ein Schleimhautimmunsystem, was durch andauernden Kältestress gestört werden kann, wenn vorher schon eine Störung besteht. Und dann kommt dieser Kältestress on top und wir sind nicht gut vorbereitet, dann kann es ein Thema sein.
Artgerecht Health Nerds Sprechstunde. Eure Fragen wissenschaftlich beantwortet. Mit Felix Möse und Matthias Baum.
Der Kältemythos. Warum wir im Winter wirklich krank werden. Leute, das ist der Titel unserer aktuellen Health Nerds Episode und ihr wisst schon längst, immer eine Woche später am Donnerstag gibt es dazu die Sprechstunde. Wir beantworten die Fragen aus der Community, also eure Fragen. Und beim Thema Kälte, Winter, kalte Jahreszeit, Erkältungszeit, Grippe, Infekte. Leute, da sind viele Fragen reingekommen und es zeigt, wie viele Menschen es wirklich betrifft. Ja, auch bei mir im Freundeskreis wurde tatsächlich drüber diskutiert. Matthias, wir hatten auch gesprochen, gerade wenn man Kinder hat, guckt man auch immer, dass es denen im Winter nicht kalt wird. Kleine Menschen kühlen natürlich nochmal viel schneller aus als wir Erwachsenen. Und es sind Fragen reingekommen in alle Richtungen. Ich würde sagen, wir starten direkt rein, um hier möglichst viele Fragen euch beantworten zu können. Matthias, erstmal schön, dass du da bist. Bist du fit oder hat es dich erwischt?
Nee, ich bin topfit.
Sehr gut.
Ich hab nichts gerade.
Ja, sehr gut.
Keine Erkältung, keine Symptome.
Guck mal, dann wollen wir mal gucken, ob wir hier unsere Community auch gesund halten können oder gesünder durch den Winter bringen können. Der Max hat uns eine Nachricht hinterlassen bei Spotify. Ihr wisst, bei Spotify könnt ihr unter dem Podcast direkt einen Kommentar reinschreiben. Max hat geschrieben, stimmt es, dass man bei kälteren Temperaturen mit nassen Haaren leichter krank werden kann?
Also greifen wir das Thema doch mal auf. Wir haben ja viel über Kälte gesprochen und der Frage nachgegangen, macht uns Kälte krank? Und wir haben dann über den Kontext und das Milieu letztendlich dabei gesprochen, was quasi das verändern kann. Nasse Haare allein, so viel können wir schon mal sagen, macht einen nicht krank. Aber das gleiche Prinzip, Kälte, die eben durch die nasse Haare entstehen, ne? Einmal nasse Haare, man geht raus, man hat die Verdunstungskälte auch noch mit dabei, kann lokal die Immunabwehr schwächen und dann hätten Viren wieder ein leichteres Spiel. Die uns quasi infizieren, wo unser Immunsystem aktiv wird und dann würden wir auch quasi krank werden. Die Erkältung selbst entsteht ausschließlich durch die Viren, nicht durch die nassen Haare oder die Kälte, aber wenn wir hier auch quasi, wie wir es beschrieben haben, mit der kalten Umgebungsluft und die ganze Zeit draußen sind und die Schleimhäute vielleicht sowieso schon beeinträchtigt sind, das sollten wir vielleicht hier nochmal unterstreichen. Und dann ist es draußen sehr kalt. Wir hatten gesagt, die lokalen Regionen der Schleimhäute, Nasen-Rachenbereich insbesondere, werden in ihrer Funktion eingeschränkt. Das heißt, die Clearance-Funktion funktioniert beispielsweise nicht mehr so gut. Die Interferon-Antwort des Immunsystems funktioniert nicht so gut. Das heißt, schnellere Infektion ist möglich aufgrund der Außentemperatur und dann letztendlich potenziell Infektion und Erkältungssymptome, die entstehen können. Das heißt, auch bei nassen Haaren, Kälte, Verdunstungskälte, senkt die Temperatur erstmal logischerweise lokal eher im Kopfbereich, aber durchaus möglich auch im Nasenrachenraum. Und dann hätten wir wieder die Thematik Vasokonstriktion. Die Gefäße ziehen sich zusammen. Die Nasenschleimhaut wird weniger gut durchblutet. Wir haben weniger Immunzellen vor Ort und eine schwächere antivirale Interferonantwort. Verschlechterte Reinigung und Viren, die natürlich dann in diesen Regionen unterwegs sind, bei abgesenkter Temperatur können sich besser replizieren. Das hatten wir auch noch mit gesagt. So, das heißt, hier schaffen wir quasi auch mit nassen Haaren wieder ein Milieu. Ich kenne den Gedanken, dass man sagt, naja, Moment, wenn ich aber doch mich föhne und da vielleicht einen Nährboden setze, wo sich Bakterien noch mehr replizieren können, dann macht das vielleicht Sinn, auch mit nassen Haaren rauszugehen. Und ich glaube, man muss die Situation abwägen, je nachdem, wie empfindsam man auch reagiert. Vergesst nicht, wann haben wir nasse Haare? Also das typische Bild ist nach dem Schwimmen gehen beispielsweise, das habe ich so vor Augen. Und dann sollen irgendwie die Haare noch getrocknet werden. Und man darf nicht vergessen, dass der Akt des Schwimmens häufig auch eine sportliche Aktion ist. So, Sport, sportliche Aktivität, wissen wir auch, werden auch immer die Schleimhautdurchblutung beeinträchtigen. Wir haben quasi durchlässigere Barrieren. Das gilt vor allen Dingen für den Darm, aber auch für Nasen-Rachen-Schleimhaut. Wenn das Training anstrengend war, ich danach duschen gehe und dann mit nassen Haaren rausgehe, dann ist vielleicht meine Barriere auch hier beeinträchtigt, plus der extra Kältestress, der on top kommt, dann könnte es durchaus ein Thema sein.
Also Max, zusammenfassend können wir sagen, nasse Haare im Winter, gerade wenn es kalt ist draußen, das sorgt für Kälte, Stress im Körper, beeinträchtigt die Barrieren und kann dadurch am Ende eben auch begünstigen, dass wir schneller krank werden. Die nächste Frage, Matthias, hat uns erreicht von Jeanette. Sie hat geschrieben, liebe Health Nerds, kann man die Schleimhäute irgendwie unterstützen? Sind zum Beispiel Nasenduschen oder Nasensprays eine gute Idee, um die Schleimhäute in trockener Luft feucht und aktiv zu halten? Ich selber werde auch regelmäßig krank und suche immer nach Ideen, was ich tun kann, um mich besser zu schützen. Liebe Grüße, Jeanette. So, Jeanette, danke für deine Nachricht. Sie hat uns geschrieben bei Instagram via Direct Message über den Artgerecht-Kanal. Mal schauen, was können wir machen, Matthias? Wie können wir Jeanette helfen, durch diesen Winter besser geschützt zu kommen?
Der Gedanke, quasi lokal im Nasenrachenbereich unterstützen, etwas zu tun, ist gar nicht so abwegig. Ne? Und die Themen rund um Nasendusche oder grundsätzlich eine höhere Luftfeuchtigkeit, Raumluftfeuchtigkeit. Ne? Wir hatten gesprochen, dass im Winter die außen die Luftfeuchtigkeit eben auch geringer ist, kältere Temperaturen, all das, was sich potenziell negativ auf die Schleimhäute auswirken kann. Und nochmal, bitte nicht falsch verstehen, nicht jeder Kältereiz ist automatisch irgendwie ein Problem oder wir sollten uns komplett davor schützen, aber es ist wie so oft, die Expositionsdauer und die Intensität spielt hier natürlich eine entscheidende Rolle. Und wenn ich sowieso angegriffene Schleimhäute habe, also Menschen, die gerade zu Allergien neigen oder auch bekanntermaßen auf Darmebene eine Barriereproblematik haben, da kann es durchaus sinnvoll sein, unterstützend mit lokalen Anwendungen, Nasendusche, Meerwasser-Nasenspray. Es gibt auch Lactoferrin-Nasenspray für die Schleimhautregion. Ich glaube, ich hatte das schon mal mit erwähnt. Oder auch eine Veränderung der Raumluftfeuchtigkeit, optimal so im Bereich zwischen 40-60%. Wirkt sich logischerweise positiv auf Schleimproduktion, auf die Durchblutung der Schleimhäute aus, regeneriert vielleicht auch gestörte, das haben dann viele Menschen im Winter auch, so Mikrorisse in den Schleimhäuten, ne, dass es vielleicht auch mal ein bisschen anfängt zu bluten. So, dass man das quasi versucht, auf der Ebene mit zu unterstützen. Und ich würde hier nochmal motivieren, auch das Thema anzuschauen, nicht nur lokal, ne, nicht da, wo nur unbedingt etwas passiert, sondern das, was wir auch als wie ich sagen würde, mikronährstoffseitig hatten wir ja einige Aspekte mit angesprochen, die durchaus hilfreich sein können, präventiv und bei akuten Infektionen, wenn ich beispielsweise an Vitamin C und Zink denke, aber eben auch probiotische und präbiotische Unterstützung. Da hatten wir über Prä- und Probiotika gesprochen. Auch das ist perspektivisch etwas, was man durchaus auch in lokalen Bereichen, Mund-, Nasen-, Rachenraum sich überlegen kann. Aber systemisch gedacht natürlich auch bezogen auf den Verdauungstrakt. Ich glaube, vor ungefähr einem Jahr haben wir mal eine Episode zum darmassoziierten Immunsystem gemacht. Und genau darüber sprechen wir in den Regionen hier auch. Ja, das heißt, wir haben nicht das darmassoziierte Immunsystem im Nasenrachenbereich, aber eben auch ein Schleimhautimmunsystem, was durch andauernden Kältestress gestört werden kann. Und jetzt nochmal, wenn vorher schon eine Störung besteht und dann kommt dieser Kältestress on top und wir sind nicht gut vorbereitet, dann kann das ein Thema sein.
So, und gleich noch eine Frage dazu, Matthias, von mir. Auch das Thema Naseputzen ist ja im Winter etwas, was wir, würde ich mal sagen, häufiger tun als in den schönen Sommermonaten. Also ständiges Schneuzen.
Es sei denn, du bist Allergiker.
Okay, guter Punkt, guter Punkt. Ja. Aber gehen wir mal von der normalen Kältesituation aus. Die Leute haben doch irgendwie häufiger eine Schnupfnase. Ist das auch etwas, was die Schleimhäute zusätzlich belasten kann?
Nee, das kennen viele, die auch gerne draußen Sport machen in der kälteren Jahreszeit. Das muss ja nicht mal tiefster Winter sein. Aber sinkt die Temperatur ab, die Luftfeuchtigkeit sinkt ab. Dann ist der Grund, warum die Nase gerne anfängt zu laufen, genau das. Wir haben eine Veränderung in der lokalen Durchblutung und in der Funktionsweise der Schleimhautzellen und es wird beispielsweise mehr Schleim produziert oder mehr Flüssigkeit, die dann auch gerne einfach mal so fließschnupfenartig rausläuft oder viele Menschen, die sagen, ich bin draußen unterwegs und mir läuft unmittelbar die Nase. Bis zum gewissen Punkt ist das auch tolerabel und auch akzeptabel und kein Problem. Aber wenn natürlich bei der kleinsten Kälteeinwirkung die Schleimhäute massiv reagieren, dann haben wir nicht nur potenziell das Thema der Infektanfälligkeit, Also, dass wir ein Milieu geschaffen haben, wo unter Umständen eine Virusinfektion eher stattfinden kann und dann das Immunsystem doch mit Entzündung reagiert, also die nachfolgende Erkältung. Sondern wir haben natürlich auch ein Zeichen dafür, dass wir eine Beeinträchtigung der Schleimhäute an sich haben. Und das, was Jeanette jetzt auch gefragt hat und wo man durchaus drüber nachdenken kann, ich nenne das gerne, ne, wir haben so häufig schon über Darmregeneration, Darmsanierung gesprochen. Das ist auch ein Thema, was man durchaus für Nasenrachenraum mit berücksichtigen kann.
Also, Jeanette, probier es einfach mal aus. Alles, was irgendwie hilft, die Schleimhäute feucht zu halten, gesund zu halten, sie geschmeidig zu halten, zu pflegen, ist ein wichtiger Punkt. Beim Thema Nasenspray, Matthias, hattest du auch in der Hauptfolge schon gesagt, man muss darauf achten, dass es eben kein Nasenspray ist, was so abhängig macht, gell? Welche Stoffe sind das?
Das sind typischerweise Medikamente, frei verkäuflich, wo sehr viele, wahrscheinlich auch einige, die uns hier zuhören oder zumindest die therapeutisch tätig sind, haben zumindest vielleicht auch den einen oder anderen Patienten, die abschwellende Nasensprays verwenden sollen. Das heißt, das Medikament sorgt dafür, dass das geschwollene Gewebe der Nasenschleimhaut abschwillt und dann kann ich plötzlich besser wieder atmen. Und das ist natürlich, wenn man davon betroffen ist, durchaus der Wunsch, dass das passiert. Aber es ist reine Symptombekämpfung. Ich gebe ein Nasenspray rein, das geht kurz zurück. Und was ist dann die Schwellung nochmal? Das Kardinalsymptom oder eines der Kardinalsymptome für Entzündung. Das heißt, da haben wir schon eine Problematik der Schleimhäute. Und dann ist es besser, wie gerade schon beschrieben, über Raum, Luftfeuchtigkeit, vielleicht auch Inhalationen bringe ich nochmal mit hinzu. Nasensprays, die physikalisch arbeiten, Meerwasser, Salz, Nasenspray beispielsweise, die Lactoferrin-Variante, die potenziell auch Keime binden kann. Das ist ja auch eine Überlegung mit dabei. Aber eben nicht eins, das immer wieder mit Abschwellung reagiert, dann braucht man irgendwann auch mehr. Und die klare Empfehlung ist sowieso, es nie länger als über die Erkältung hinaus zu nehmen. Und es gibt viele, die das sehr regelmäßig haben. Und es kann auch sehr kontraproduktiv für die Schleimhäute werden. Auch das Schleimhautgewebe sich abbaut, negativ verändert und dann auch längerfristig, nicht nur was den Geruch angeht, sondern auch wirklich Gewebe zerstört werden kann.
Wir machen direkt weiter. Christina hat uns bei Facebook eine Direct Message geschrieben. Hi. Hilft es, draußen bei kaltem Wetter einen Schal oder eine Maske über Mund und Nase zu tragen?
Vielleicht müssen wir hier differenzieren. Ist ja auch gerne mal ein sensibles Thema, wenn wir auf Pandemiezeiten zurückschauen, was so Maskentragen angeht. Und lass uns da gerne auch einordnen, was ist der Ursprung dessen und warum kann es einen gewissen positiven Effekt haben, was auch nicht. Also Schals und Masken im Winter können tatsächlich einen positiven Effekt haben, aber aus unterschiedlichen Gründen. So, wenn ich mir vorstelle, einen Schal eher so, ne, so am Hals hochzuziehen, ein bisschen vor die Nase, das ist ja kein wirkliches Verriegeln, sondern einfach, dass man den Schal höher bindet oder den Pullover höher macht, dann haben wir den Schutz der Schleimhäute durch mehr Wärme und Feuchtigkeit. Das kennt jeder, ne? Dafür müsste man noch keinen Schal haben, da kann man einfach nur seine Hände nehmen, vor den Mund legen und ein bisschen vor sich hin ein- und ausatmen und man merkt plötzlich, dass es wärmer wird und dass die Feuchtigkeit mit ansteigt.
Absolut, also das kann jeder auch mal direkt im Grunde ausprobieren. Einfach wirklich mal so die Hände vor den Mund, 2-3 Mal reinatmen, man merkt sofort, es wird feucht an den Händen, die Atemluft, die Feuchtigkeit wird zurückgehalten, die Hände werden warm. Und die warme Luft kann mehr Feuchtigkeit tragen als die kalte Luft. Also es hat sofort tatsächlich einen Effekt, was die Feuchtigkeit und die Temperatur angeht.
Ja. Und dann funktioniert das Ganze eher wie so eine Art Wärmetauscher. Ne? Die eingeatmete Luft wird quasi im Vorfeld erwärmt. Ich habe auch so ein bisschen Rückatmung mit dabei. Natürlich ist das jetzt nicht aus Plastik, aber es geht ja auch ein bisschen was rein und raus. Das heißt, ich kriege auch genügend Sauerstoff, kann genügend CO2 abatmen. Aber die Luft wird angefeuchtet, die Nasenschleimhaut kühlt weniger aus. Und ja, es ist eine Symptombekämpfung, aber wer natürlich anfällig darauf reagiert, kann das durchaus, wenn man draußen unterwegs ist und auch länger unterwegs ist, mit vor das Gesicht nehmen. Das kennen viele. Ich hatte eben schon gesagt, Expositionsdauer, also wie lange bin ich dem Kältestress ausgesetzt und Intensität. So, wenn es immer kühler wird und die Luftfeuchtigkeit immer weiter absinkt, also guckt euch gerne Expeditionstouren in der Antarktis an beispielsweise, die alle dann auch eine Maske vorm Gesicht tragen. Und das ist jetzt keine, und darauf will ich jetzt gleich hinaus, keine Schutzmaske im Sinne von ich will mich hier vor Viren schützen, sondern es ist ein Wärmetauscher, den ich einbaue und quasi so nicht die extrem kalte Luft die ganze Zeit einatme und damit die Schleimhäute natürlich massiv stresse. Und wie wir wissen, kurzzeitiger Stress kann auch mal gut sein, aber es geht dann um die Dauer und logischerweise um die Intensität. Das heißt, nochmal, einen gewissen Schutz im Sinne von eher als Wärmeaustauscher gedacht, kann sinnvoll sein. Das verbessert wieder diese mukuzelläre Clearance, also quasi der erste Schutzmechanismus, die auf Barriereebene. Die Viren können sich in der Umgebung natürlich auch nicht so gut replizieren. Das hatten wir gesagt, wenn die Temperatur etwas absinkt, dann können sie sich vielleicht besser replizieren, wenn sie eingedrungen sind und wenn es dann auskühlt quasi. Und die zweite Ebene, wenn wir als über quasi einen mechanischen Schutz sprechen. So, und jetzt kommt das Thema von Masken, von Stoffmasken, OP-Masken, FFP2-Masken, ihr erinnert euch. Und da haben wir natürlich auch in der Unterscheidung entweder das Thema, ich habe eine Maske, mit der ich nicht andere anstecken möchte. Das ist ja das Prinzip von einer Stoffmaske oder OP-Maske. Was niemals hundertprozentig funktioniert. Wir sind alle Menschen, Masken sind standardisiert, jedes Gesicht ist ein bisschen anders. Die müsste dann, wenn dann, perfekt sitzen. Jeder kennt das selbst. Wenn die Luft halt irgendwo rausgeht, dann habe ich ein höheres Potenzial, dass natürlich auch Tröpfchen, Aerosole zirkulieren können. Es ist nicht hermetisch abgeriegelt. Darum geht es aber auch nicht, sondern im Kontext auch der Pandemie, dass man gesagt hat, na ja, dadurch habe ich vielleicht etwas weniger Verbreitung. In Räumen bringt das aber überhaupt nichts, weil sich die Luft anreichert. Das heißt, da müsste die Luft tendenziell gefiltert werden. Und diese mechanische Schutzfunktion von Masken, die würde ich jetzt nicht unweigerlich immer als gegeben setzen. Das heißt, nicht eine klare Empfehlung zu sagen, jeder sollte in den Wintermonaten Masken tragen. Regionen, die von endemischen Geschehen eher gebeutelt sind, gerade so auch im asiatischen Raum, die häufiger dann auch Masken frühzeitig anziehen, gab es so in der Ausprägung, mindestens mal in Deutschland, aber so in der westlichen Welt hat man das ja selten gesehen. Heute sieht man immer mal wieder Menschen und die Frage ist natürlich, was ist der Hintergrund dabei? Will ich andere Menschen nicht anstecken, habe ich deshalb eine Maske auf? Nehme ich eine Maske, die Teilchen abfangen kann, höhere Membrandichte, also ihr kennt diese FFP2-Masken, da geht es genau darum, dass nicht nur man selbst nicht irgendjemand ansteckt oder potenziell Viren verteilt, sondern quasi wirklich auch dadurch nichts reinkommen würde. Gleiches Prinzip schützt nicht, kann ja nicht vor 100% schützen, weil wenn irgendwo doch eine Lücke ist, kann natürlich etwas reinkommen. Und jetzt ziehe ich das nochmal andersrum, wenn die Idee natürlich dabei ist zu sagen, naja, ich möchte gerne Menschen, die draußen Sport machen, die Schleimhäute, die vielleicht sowieso angegriffen sind, trotzdem möchte ich meinen Lauf machen, die den Wärmetauscher nutzen, dann könnte ja eine Maske quasi wieder sinnvoll sein. Aber die Konfrontation gehört schon mit dazu. Sinnvoller halte ich grundsätzlich Schleimhäute längerfristig und natürlich nicht erst auch im Winter begonnen, jetzt aber dann aber lokal zu unterstützen und systemisch auch auf Ebene des Darms.
Super. Und noch eine letzte Nachfrage dazu von mir, weil auch das sehe ich häufig, dass Leute beim Joggen in der kalten Jahreszeit so einen Mundschutz tragen. Ja. Das also durchaus etwas, wo du sagst, das macht Sinn, dass das verändert, wie du eingangs gesagt hast, einfach die Luftfeuchte, die Wärme und hilft eben, dass die Lunge nicht diese eiskalte Luft reinzieht, die vielleicht draußen herrscht.
Ja, und ich meine, jetzt kann, natürlich verstehe ich die Kritikpunkte, dass man auch sagen könnte, ja, aber Ihr kennt das, den Blick, so evolutionäre Perspektive. Wenn das notwendig wäre, brauchen wir dann wirklich eine Maske. Aber die Situation im Alltag verändert sich ja. Wir leben in viel größeren Populationen zusammen. Wenn wir das wollen, was wir nun mal tun, also in größeren Gesellschaften zu leben, dann sind wir anderen Viruslasten logischerweise ausgesetzt. Das gehört auch mit dazu. Und bei Sportlerinnen und Sportlern, die haben ein Sportprogramm, was absolviert werden muss. Das sind Trainingseinheiten, die dazugehören. Und so Infekte, die auch so zur Infektanfälligkeit neigen, wissen das, gerade wenn Sportlerinnen und Sportler sind, dann macht es natürlich überhaupt gar keine Freude, wenn dann jede zweite Woche irgendwie man Probleme mit kratzendem Hals oder laufender Nase hat und wirklich die Leistung absinkt. Und dann kann das eine Unterstützung sein. Das heißt nicht, dass man das nicht auch mal ohne machen könnte. Aber wenn ich natürlich regelmäßige Trainings absolvieren muss, kann ich einen gewissen Stressor an der Stelle rausnehmen.
Also Christina, ich hoffe, wir haben deine Frage gut beantwortet. Wenn nicht, gerne nochmal schreiben. Gilt natürlich für alle. Wenn ihr Nachfragen habt, her damit. Matthias und sein Team werden das im Nachgang des Podcasts natürlich gerne beantworten. Lisa ist die nächste hier auf unserer Liste der Fragen aus der Community. Lisa hat uns eine sehr nette Nachricht geschickt über Instagram Direct Message. Lieber Felix, lieber Matthias, danke für eure Kältefolge. Ich bin schon seit längerer Zeit großer Fan eures Podcasts und freue mich auf jede neue Episode. Nun zu meiner Frage. Gefühlt bin ich im Winter jede zweite Woche krank. Mal ist es nur ein leichter Husten, mal eine verstopfte Nase in Kombination mit roten Augen und Abgeschlagenheit. Auch Grippe und andere Infekte lasse ich eigentlich keinen Winter aus, es erwischt mich immer irgendwie. Nun habe ich eure Folge gehört und meine Frage, woran kann das liegen und was kann ich tun? Ich lebe in einer WG mit 3 Mitstudenten, die allerdings deutlich seltener krank sind als ich. Wir heizen eher weniger als zu viel. Trotzdem würde ich sagen, dass die Luft in unserer Wohnung häufig im Winter trockener ist als im Sommer. Liebe Grüße, eure Mathematikstudentin Lisa. Also erstmal maximalen Respekt, Lisa. Mathematik fand ich super, bis es dann in der Oberstufe zu kompliziert wurde. Da bin ich leider ausgestiegen. Respekt für jemanden, der sich in dieses ja doch faszinierende Thema so reinfuchst und es dann auch tatsächlich studiert. Ja. Aber auch schlaue Köpfe wie Lisa sind vor Krankheit nicht gefeit, Matthias. Lisa schreibt also alle 14 Tage gefühlt ist sie krank, nimmt im Winter alles mit, was so durch die Gegend fliegt. Was kann da los sein? Ist das etwas, sagen wir mal, was einfach sie als Person so nun mal ausmacht, dass sie da vielleicht sehr anfällig ist? Ist es die Situation, in der sie lebt? Und was können wir ihr mit auf den Weg geben, um das vielleicht zu verbessern?
Also, wenn es wirklich sich so in alle 2 Wochen quasi anbahnt oder viele andere kennen das auch, dass man gefühlt gar nicht rauskommt. Ne? Man ist von der einen Erkältung, ja, dann nehmen die Symptome ab, aber die Nebenhöhlen, die Stirnhöhlen sind immer noch voll. Irgendwie, ja, man hustet noch etwas länger, also es zögert sich quasi hinaus. Das heißt, die Dauer der Infekte geht über dieses klassische Ein-Wochen-Prinzip. Lass es maximal 14 Tage in der Rekonvaleszenz, also bis man dann wirklich wieder fit ist sein. Aber wenn das darüber deutlich hinausgeht, macht es keinen Sinn. Ich würde schon sagen, abklärungswürdig ist das Ganze, wenn man einen Infekt oder mehr pro Monat hat. Jetzt wäre das ja quasi schon 2 pro Monat. Nur, dass man das mal ungefähr einschätzen kann, statistisch gesehen, 2 bis 4 Infekte für Erwachsene pro Jahr ist normal, was auch immer normal bedeuten mag, ne? In unserer Gesellschaft, in unserer Situation. Natürlich hat es Statistik, ob das jetzt die optimale Variante ist, kann man nochmal dahinstellen. Und bei Kindern.
Ja gut, aber es ist ja schon mal ein guter Indikator. Ich finde die Zahl wichtig. Genau. Also 2 bis 4 Mal pro Jahr ist, sagen wir mal, in einem normalen Fenster. Jetzt zu den Kindern, sorry.
Genau, bei Kindern ist es deutlich höher, ne? Zwischen 8 bis 12 Infekte pro Jahr ist dann auch immer noch physiologisch. Auch hier gilt darauf zu achten, wie sich natürlich Symptome entwickeln. Alle Eltern da draußen, Felix, du und ich, wir kennen das Thema, wenn es so mal Phasen gibt, hatten wir, wie gesagt, gerade nach der Pandemie, wo wieder alles offen war und der nächste Winter, der kam, war sehr lastig an Infekten, an immer wiederkehrenden Infekten, weil wirklich die Immunsysteme der Kinder nicht mehr so darauf vorbereitet waren. Erwachsene haben das vielleicht auch noch mitgemerkt. So, und ohne das jetzt zu überzudramatisieren, aber so eine hohe Infektanfälligkeit scheint ja irgendeine andere Ursache zu haben, weil, sorry, alle, und sie hat es so schön beschrieben, alle auch in der WG atmen ja auch die gleiche Luft. Ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie bedingt durch eine unfassbar hohe Viruslast. Natürlich, wenn wir so über Raum- und Luftfeuchtigkeit sprechen, macht es durchaus Sinn zu heizen. Das kann die Luftfeuchtigkeit natürlich auch reduzieren, aber der simple Trick ist, ein bisschen Flüssigkeit auf den Heizkörper mit draufzustellen, um die Luftfeuchtigkeit mit zu erhöhen. Da braucht man keinen Luftbefeuchter für. So, das sind erstmal die Umgebungssituationen, die man erzeugen kann. Aber in dem Falle würde ich schon auch mal ärztlich abklären lassen, warum entsteht das so? Und natürlich auch in der Anamnese herauszufinden, wie verlaufen diese Infekte. Ne? Also gibt es wirklich klare Pausen und dann setzt es wieder an oder wabert das vor sich hin? Also gerade so was Nebenhöhlen angeht, sich nochmal mit anzuschauen, vielleicht auch mindestens mal Lunge, Bronchien abzuhören, vielleicht auch noch eine weitere Diagnostik zu machen. Und natürlich kann man überlegen, was kann ich unterstützend tun? Jetzt würden viele auf der Basis wahrscheinlich sagen, alles klar, ich hole mir ein bisschen Vitamin C und Zink, da hatten wir zu gesprochen. Präventiv, naja, okay, einen gewissen Effekt haben wir da, aber nur beim akuten Infekt in den ersten 24 Stunden mit hochdosiertem Zink haben wir wirklich eine Infektverkürzung, aber das kann es alleine gesehen nicht sein. Und von daher ist natürlich auch interessant, wie ist insgesamt das Energielevel? Also wir müssen wahrscheinlich nicht über so Leistungsabfall, wird wahrscheinlich sowieso ein Punkt sein, weil man noch nicht mal wirklich wieder in eine Sportroutine reinkommen kann, weil man ständig damit arbeitet. Langanhaltender Husten ist häufig so ein Thema. Und für mich, ganz häufig auch schon gesehen in der Praxis, einen Ansatzpunkt zu wählen, der, und das habe ich in der Hauptfolge auch schon versucht mit zu erklären, der eben sich auf die Schleimhäute bezieht. Und jetzt nicht nur, wie wir durchaus sinnvoll lokal unterstützen können, was ich eben schon gesagt habe, Nasendusche, Nasensprays, Meersalz und so weiter. Durchaus kurzzeitige Unterstützung, aber es löst wahrscheinlich nicht das Problem. Und von daher diagnostisch drauf zu schauen, natürlich über das Blutbild zu erfahren, was machen eigentlich meine weißen Blutkörperchen so? Also sind die stark erhöht? Reagiert man mit Entzündung? Also wie sind so Entzündungsmarker? Mikronährstoffseitig ist der Eisenhaushalt natürlich sehr interessant. Eisenspeicher, Transferrin, Transferrinsättigung, Kupfer und Zink. Der Vitamin D3-Haushalt, auch dazu haben wir gesprochen. B-Vitamine, mindestens mal B12 und Folsäure, Schilddrüsenfunktion und dann immunologisch wirklich nochmal genauer zu schauen, was machen so meine Immunglobuline? Da gibt's ja unterschiedliche, A, G und M würde man sich auf jeden Fall mal mit anschauen. Vielleicht auch noch so Subklassen, ob man auf irgendetwas noch mit reagiert. Und dann würde ich ehrlicherweise dieses Thema Darm und Darmbarriere mitnehmen. Und was sich bei einer häufigen Infektanfälligkeit sehr regelmäßig zeigt, ist Folgendes. Einmal, dass auf der bakteriellen Ebene eine bestimmte Spezies, also eine Gruppe von Bakterien, reduziert ist. Und das sind häufig Enterokokken. Ich würde jetzt nicht pauschal sagen, jeder mit einer häufigen Infektanfälligkeit sollte jetzt Enterokokken zuführen als Bakterien. Aber es ist häufig ein Zusammenhang, weil diese Enterokokken, und jetzt nochmal, festgestellt würde das über eine Stuhldiagnostik, diese Enterokokken häufig auch im Nasenrachenbereich fehlen, da wo sie typischerweise auch sehr stark angesiedelt sind. Also Mangel im Darm könnte man assoziiert auch auf andere Schleimhäute mitbeziehen. Und natürlich das Thema der Barriere, gemessen im Darm über eine Stuhldiagnostik und vielleicht auch Entzündung im Darm und die Aktivität des sogenannten darmassoziierten Immunsystems. Und dann würde ich auf der Ebene ansetzen, um aus dieser Infektanfälligkeit rauszukommen. Und gegebenenfalls mit dem Arzt auch nochmal abklären, ob es bestimmte Erreger gibt, die gerne persistieren oder reaktiviert werden. EBV sind zum Beispiel da mit zu erwähnen, verschiedene Chlamydien, die häufig so zu Lungenerkrankungen mitführen können, Mykoplasmen. Das muss jetzt nicht alles bis ins letzte Detail durchgetestet werden, aber es kann natürlich, ne, ihr versteht, so eine Erregerpersistenz sein oder die Barriere, die wirklich beeinträchtigt ist. Und da würde ich versuchen, mit anzusetzen und dem diagnostisch auch auf jeden Fall nochmal nachzugehen.
Der Kältemythos, warum wir im Winter wirklich krank werden. Das war die Sprechstunde zu unserer aktuellen Folge. Leute, vielen Dank. Es macht großen Spaß, mit euch in den Austausch zu gehen. Wenn noch weitere Fragen jetzt aufgekommen sind, her damit. Gerne über alle bekannten Kanäle, artgerecht.com, über die Website. Da könnt ihr uns natürlich an die E-Mail-Adresse podcast@artgerecht.com eine Nachricht schicken, über Instagram, Direct Message, Facebook oder natürlich auch LinkedIn, wo immer ihr wollt. Und am einfachsten geht's bei Spotify direkt unter die Podcast-Folge einfach in die Kommentare schreiben, was euch interessiert, was ihr wissen wollt. Zwei Tipps habe ich noch für euch. Hört euch gerne auch mal unsere Podcast-Folge zum Thema Kältereize an. Anfang des Jahres haben Matthias und ich dazu gesprochen, eine sehr interessante Folge aufgenommen. Da gibt's speziell auch für Sportler und Leute, die ihren Körper widerstandsfähiger machen wollen gegen die Kälte. Gute Tipps und check gerne auch mal unsere Deep Dive Episoden zu den Themen Vitamin D, Vitamin C und natürlich Lactoferrin. Und wenn ihr bisher noch gar keinen Kontakt zu Nahrungsergänzungsmitteln hattet und jetzt in der kalten Jahreszeit, jetzt im Winter, das mal ausprobieren wollt, dann macht das gerne. Wir haben speziell für unsere Podcast-Community einen Code von unserem Partner Artgerecht. Das ist die Company hinter den Health Nerds. Mit dem Code HealthNerds15 spart ihr 15% auf eure erste Bestellung auf artgerecht.com. Leute, nächsten Montag gibt's ein neues Deep Dive. Bis dahin, eine gute Woche. Bleibt neugierig und vor allem bleibt gesund.
Vielen Dank.
Artgerecht Health Nerds Sprechstunde. Eure Fragen wissenschaftlich beantwortet.
Ein All Ears on You Original Podcast.